Willkommen zum China Manager Deep Dive, dem Podcast der China Team GmbH, der die Chancen und Herausforderungen des China-Marktes für den deutschen Mittelstand tiefgründig analysiert. Ich bin Ihr Moderator, Xiao Longfu.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 164 Deep Dive, Made for China, vom deutschen Weltmarktführer zum lokalen Liebling. Interview mit Axel Kruse und Zenon Pagliero. China ist der größte und dynamischste Konsummarkt der Welt, aber auch der herausforderndste für deutsche Marken. Warum scheitern so viele etablierte Unternehmen mit ihrer German Engineering Story? Und wie gelingt es, stattdessen eine echte emotionale Bindung zum chinesischen Kunden aufzubauen? In dieser Deep Dive Episode bekommst du die Antworten aus erster Hand. Zu Gast sind Axel Kruse, seit 20 oder 23 Jahren, um genau zu sein, ein China-Veteran von Adidas bis Metro und heute gefragter Berater. Und Zenon Pagliero, der als Marketingmanager der Traditionsmarke Leuchtturm 1917 in Shanghai zum Leben erweckt. Hallo Zenon, hallo Axel, danke für eure Zeit.
Hallo, hallo.
Sehr gerne.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielleicht starten wir mit einem kurzen Vorstellung. Was macht ihr aktuell in China und was beschäftigt euch beruflich gerade am meisten? Ich würde vielleicht Zenon zuerst bitten zu starten.
Ja. Ja, also, ich bin Zenon und ich arbeite als Marketing Manager bei Leuchtturm 1917. Ich bin seit März hier in Shanghai angekommen, aber davor war ich in Hamburg, na, unser HQ von Leuchtturm 1917. Und meine Rolle hier jetzt ist unser ganz alte deutsche Marke hier nach China zu bringen. Und ja, das ist, was ich jetzt mache.
Danke dir. Und Axel, jetzt zu dir.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz was zu Zenon. Zenon, sag doch mal einfach, wie lange du eigentlich schon in China bist, insgesamt.
Insgesamt? Ich bin in China hier aufgewachsen. Ich bin seit 2001 hier. Ich bin in die lokale chinesische Schule reingegangen und dann auch ein bisschen in die International Schule in China. Also ich bin wirklich ein Multicultural Kind mit europäischen Eltern, aber in die chinesische Kultur hier aufgewachsen.
Ja, das halte ich für sehr interessant für unsere Zuhörer, weil das ja auch wirklich zeigt, dass du in beiden Kulturen zu Hause bist und ja wirklich sehr, sehr tief Bescheid weißt. Ja. Okay, ich bin Axel Kruse. Ich bin hier 2002 mit der Metro hergekommen, habe dann später für C&A gearbeitet, für Adidas als Vice President für Global Brands Group, eine amerikanische Brandmanagement-Firma als Vice President. Auch für ein chinesisches Unternehmen und ganz zum Schluss für Assam Beauty aus Unterföhring, war dort deren GM und bin seit Mitte 2023 selbstständig als Berater hier in China unterwegs.
Ja, 23 Jahre China und der andere ist auch in China aufgewachsen, fast auch schon 23, 24 Jahre, wenn du seit 2001 in China bist, Zenon. Okay. Du hast mir das Angebot gegeben, das Gespräch auf Deutsch zu machen, aber du bist sehr international aufgewachsen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was sind so deine kulturellen Hintergründe?
Ja, meine Eltern, mein Vater ist Englisch und meine Mutter ist halb Deutsch, halb Französisch. Aber sie ist auch in Asien aufgewachsen, ne, während der Eltern. Ja, und zu Hause bin ich mit so drei Sprachen aufgewachsen, so mit meiner Mutter in Deutsch und dann mit meinem Vater in Englisch und dann außerhalb so in der Schule dann in Chinesisch. Ne? So, das war ganz viel, eine ganz große Mischung von Kultur und Sprachen.
Ja, ich ganz persönliche Interesse, wenn man jetzt über Heimat spricht, was ist für dich deine Heimat?
Ich würde sagen Zhuhai, Guangdong.
Ne? Wahnsinn.
Der Stadt Zhuhai in China hier. Ne? Das ist ganz in der Nähe von Hongkong, Macau und Shenzhen im Süden.
Ja, ja. Sehr schön. Und Axel, dieselbe Frage an dich. Du bist als erwachsener Mensch, sozusagen als Berufstätiger nach China gekommen, aber mittlerweile auch schon 23, deine besten Jahre in China. Was ist deine Heimat, wenn du sagst, wenn du über Heimat nachdenkst?
Ja, ist sehr, sehr schwer zu definieren, ehrlich gesagt, weil Deutschland hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem oder letzten zwei Jahrzehnten extrem stark geändert. Es ist nicht mehr das Land, das ich verlassen habe. Es ist ein vollkommen neues Land. Ja, das soll vollkommen ohne Bewertung sein. Ist einfach nur eine Feststellung. Und dadurch ist Deutschland natürlich irgendwo Heimat, weil man doch noch Erinnerungen hat. Aber ich würde mal sagen, Heimat ist dort, wo meine Familie ist. Und die ist momentan in Shanghai. Und irgendwann planen wir höchstwahrscheinlich uns in Kunming, in Yunnan-Provinz, zur Ruhe zu setzen.
Oh, wow.
Ja, also das ist eigentlich... Wobei, man muss auch dazu sagen, ich war jetzt gerade zwei Wochen in New York. Also ich mag das auch sehr, sehr gerne, unter Leuten zu sein und andere Kulturen zu sehen und viel Action zu sehen. Das ist eigentlich das Schöne an der Arbeit.
Ja, Marketing hat ja sehr stark mit Kultur zu tun. Und wir wollen heute über Marketing-Marktangang sprechen, Axel. Was ist nach deinen aktuellen Beobachtungen oder Geschichte der letzten Monat, die für dich die Dynamik und Besonderheit von B2C-Marketing in China perfekt einfängt?
Ich würde mal sagen, wie kann man Marketing eigentlich definieren? Ja? Ich würde sagen, Marketing ist die Kunst, Menschen emotional zu berühren. Ja? Und Marketing soll eigentlich Bedürfnisse auslösen, Gefühle auslösen und langfristige Beziehungen zum Produkt, zum Brand, zum Service, zur Dienstleistung bilden. Und da gibt es natürlich hier in China ganz verschiedene Trends, die sehr aktuell sind. Jeder spricht über KI, also über AI, KI. Und hier in China ist das natürlich alles schon ein bisschen weiter nach vorne. Und wird hier vielerorts auch sehr, sehr stark angewandt in Kampagnen oder eben auch die Kernelemente der Marken herzustellen und auch die Berührungspunkte und die Verknüpfung zu den Zielkunden herzustellen.
Ja, wie Axel, bist du ja sehr noch jetzt auch in Marketing tätig. Du hast aber eine Schulung genossen in der Zentrale oder eine Zeit lang auch dort gearbeitet. Und als langjähriger Bewohner in China, wenn du zurück nach Deutschland gehst, oder zu dieser Ausbildung oder zu dieser Schulung in dem Bereich Marketing, gibt es irgendwie dein persönliches Aha-Moment, der dir gezeigt hat, oh, Marketing hier in Deutschland oder damals in Hamburg funktioniert ganz anders, als ich das in China kenne?
Ja, mein Aha-Moment war an dem ersten Tag, dass ich unser Büro hier in Shanghai besucht habe. Und ich habe meine Kollegen bei Livestreaming gesehen. Ich wusste schon, dass es Livestreaming gibt, ne? Aber in Deutschland, wir hatten das noch nicht benutzt, aber in China, das ist so groß. Und mein Aha-Moment war dieses Livestreaming für 4, 6, 8 plus Stunden pro Tag oder einmal die Woche. Ne? So, das war schon ein cooles Moment, aber ich wusste auf den ersten Tag, okay, ich muss jetzt eine Rolle spielen in Livestreaming pro Woche mit meinen Kunden und unseren Fans einmal zu reden. Ne? Und das war so, oh, wow, okay, cool.
Ja, war das eher für dich motivierend oder war ein Schock? Denkst du, oh, das alles, was ich in Hamburg gelernt habe, kann ich vergessen? Oder was war das Gefühl damals?
Ich würde sagen, das war kein Schock, aber mehr, ich war ganz happy mit das, weil ich hatte das schon in Deutschland einmal vorgeschlagen, dass wir auf Instagram live gehen sollten und auch einmal über unsere Produkte zu reden, weil wir haben einen Instagram-Account, ne? Aber damals wollte HQ dieses Marketing-Strategy noch nicht laufen oder machen. So, ich war schon ganz happy, wenn ich das bei unser Büro in Shanghai gesehen habe. Okay, cool, endlich. Endlich machen wir das.
Ja, das ist wirklich eher ein Tatendrang. Freut mich sehr zu hören. Axel, lass uns mal grundsätzlich oder grundlegend starten. Du hast ja
Wenn ich
vorhin.
noch
Ja,
ganz kurz
gerne.
was zu
Ja,
Sinan
bitte.
sagen kann, weil das, was Sinan gerade gesagt hat, ist natürlich sehr interessant. Normalerweise müsste Livestreaming in Deutschland ja etwas sein, was wirklich jede Firma macht. Ganz einfach, weil Teleshopping in Deutschland ja so unheimlich populär ist, seit sehr, sehr vielen Jahren. Ja, also man kann ja in Deutschland eigentlich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, im Dachraum, kann man ja eigentlich noch mehr GMs sehen, die sich selbst präsentieren und die selbst ihre Produkte verkaufen und die wirklich da an der Vorfront stehen und mit den Kunden interagieren. Ja, wenn ich da mal ein paar Namen nennen darf, der Markus Asam zum Beispiel, ja, der ja früher mal mein Chef war, oder die Barbara Klein zum Beispiel, oder der Joachim Käser, ja, die ich alle drei kenne und die wirklich an der Vorfront stehen. Und das wundert mich als Deutschen in China eigentlich immer, warum Livestreaming noch immer keine große Nummer in Deutschland ist, weil eigentlich wird ja Livestreaming in Teleshopping-Kanälen wirklich gelebt. Ja, und seitdem ich klein bin, wird es gelebt. Das ist ja nichts Neues und normalerweise müsste Livestreaming ja wirklich der Marktführer sein. Und normalerweise, das ist auch ganz interessant. Ich hatte diese Woche zum Beispiel, wenn ich ganz kurz abweichen darf, ein Meeting mit Otto zum Beispiel hier in China. Und die hatten zum Beispiel im
Also Otto
Jahr
aus Hamburg mit der Niederlassung in
Otto aus
China.
Hamburg, genau, Otto aus Hamburg. Und jetzt will ich mich nicht aufs Jahr festlegen, ich will hier nichts Falsches erzählen, aber die hatten die Möglichkeit, bei Amazon groß einzusteigen, weil der Jeff Bezos vorbeikam und wirklich nach Investoren gesucht hat. Und Otto hat das damals abgelehnt. Otto in der zweiten Generation, jetzt ist Otto ja in der dritten Generation geführt. Und das sind immer so die Punkte, die mich immer wundern, weil für mich müsste Deutschland eigentlich die E-Commerce-Nation schlechthin sein, weil in Bezug auf Verkaufskanälen schon immer führend mit Katalogen. Und der Sprung vom Katalog zum Online ist eigentlich nur ein sehr kleiner, ja, weil Versand ist schon da, Logistik ist da, ja, Kundendienst per Telefon ist da, ja, also diese ganzen Grundvoraussetzungen sind eigentlich schon da. Und der zweite Punkt ist, im Livestreaming müsste Deutschland eigentlich höchstwahrscheinlich zusammen mit den USA die Nummer eins sein weltweit, ganz einfach wegen dem Teleshopping. Also das wundert mich wirklich immer, dass Deutschland nie so diesen Schritt nach vorne gemacht hat. Weil ich glaube, in einigen Sachen ist das schon sehr, sehr, ja, wo sich zum Beispiel die Stärken hier in China, um nochmal auf das Marketing kurz zurückzukommen, die haben ein sehr, sehr tiefes Verständnis für die Zielgruppe. Ja. Die sind sehr, sehr gut, eine authentische Markenidentität aufzubauen. Ganz einfach durch dieses Livestreaming, ja, kann man eben sehr, sehr viel über das Produkt reden, aber eben auch über die Marke und auch über die Unterschiede in den Produkten, ja. Und das gibt dem Kunden natürlich eine sehr, sehr personalisierte Kundenerfahrung, ja, weil diese Livestreamings sind ja dann auch durch KOLs oder auch durch andere Influencer sind die ja da auch wieder sehr, sehr personell wieder zugeschnitten auf bestimmte Kundengruppen, ja. Und was man hier natürlich auch in China sieht, dass die Omnichannel-Präsenz sehr, sehr stark ist. Ich kenne hier keine Marke, die nicht sowohl online als auch offline als auch in diesen Streaming-Kanälen unterwegs ist, als auch Shops hat in sozialen Medienkanälen, wie zum Beispiel Douyin oder Kuaishou, ja. Und was ich auch sehr, sehr mag, weil der Seno hat es jetzt angesprochen mit Livestream. Ich finde das sehr interessant. Das ist natürlich ein sehr, sehr emotionaler Content. Ja, wenn man sich das anguckt, wie die KOLs da wirklich reingehen in die Geschichte. Einige tauschen die Sachen aus im Sekundentakt. Ja, einige zeigen nur das Produkt und nennen den Preis. Aber dann wieder andere, die gehen wirklich so, so tief rein und stellen eine so emotionale Bindung dar, die man in Deutschland im Teleshopping ja auch sieht eigentlich. Ja. Also das sind schon sehr, sehr interessante Sachen, die es hier gibt. Und dann hat man natürlich in China hier auch noch durch die KI auch sehr, sehr viel Daten und die gemessen werden und die auch dazu helfen, gerade im Livestreaming, die Sachen zu optimieren, was dann natürlich nachher auch einen Einfluss hat aufs Online- und Offline-Geschäft. Ja, weil was im Livestreaming gut läuft, das sollte eigentlich in anderen Kanälen auch gut laufen. Wobei man muss natürlich immer sagen, dass meistens im Livestream komplett andere Produkte gezeigt werden. Aber man kriegt zumindest ein gewisses Grundverständnis darüber, was in anderen Kanälen auch funktionieren könnte. Aber ganz einfach, weil man mit dem Kunden mehr interagiert.
Ja. Axel, du hast in einem schnellen Durchgang quasi die Ziele erläutert vom B2C-Marketing, soll ja Leute emotional bewegen oder die Kunden emotional bewegen und auch ein paar traditionelle wie die neue Kanäle genannt, traditionelle wie jetzt Otto-Katalog oder Teleshopping oder jetzt die neue Livestreaming und so weiter. Aber was sind so die unverzichtbaren Kernelemente einer erfolgreichen B2C-Marketing, die diese Kanäle zwar als Medium bedient, aber diese Elemente muss man anspielen, muss man bespielen.
Ja, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen kann, dann würde ich sagen, die Marke muss einfach emotional berühren. Ja? Sie muss einfach Spaß machen und Emotionen erwecken. Das ist eigentlich immer so die Key Message, ja. Und wie man das erreicht, da gibt es ganz verschiedene Wege. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mal als Marke Hollister nehme, die hatten zu ihren Glanzzeiten, jetzt ist die Marke ja nicht mehr so erfolgreich, übrigens in New York auch nicht, nur ein einziger Hollister-Shop in der ganzen Stadt. Wow. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hollister als Marke nehme, die hatten das damals zum Beispiel, die waren nicht bekannt für ihre Produkte, sondern die waren eigentlich mehr bekannt, dass immer, wenn ein Markt aufgemacht wurde, dann sind sehr, sehr gut aussehende, durchtrainierte junge Männer halbnackt durch die Stadt marschiert, ja, oder um den Markt marschiert. Also das war eben deren emotionale Bindung mit dem Kunden, ja. Mhm. Und ich glaube, das kann man natürlich sehen, wie man will, aber Hollister hat es dadurch geschafft, eine sehr, sehr erfolgreiche Marke zu werden, ganz einfach, weil Hollister es geschafft hat, sich emotional mit der Zielgruppe zu verbinden. Und in dem Fall war die Zielgruppe eben jugendliche Mädchen und das wurde sehr erfolgreich gemacht, ja.
Von Hollister zu unserer Traditionsmarke Leuchtturm 1917, Senon. Leuchtturm 1917 ist ja eine traditionsdeutsche Marke. Und was ist der Markenkern, den ihr auch nach China mitbringt?
Ich sage das ganz einfach. Erstens die Marke Geschichte, weil das ein 100 plus Jahre Marke ist, oder die Familienfirma ist 100 plus Jahre. Unser Produkt und Market Qualität und von unseren Produkten. Und dann die letzte ist unser Markenmotto: Denken mit der Hand. Na, und auf Chinesisch, das ist Yong Shou Shi Kao. Ich will dieses Satz von Deutschland in die chinesische Market reinzutun und dass die Leute kann, wenn die sehen unser Produkt, dass sie wissen, dass die kann ganz kreativ sein, was die denken, was die fühlen, die kann das alles mit einem Stift auf unser Buch reinschreiben. Mhm.
Ja. Ich nutze ja sehr gerne eure Notizbücher und Kalender und ich habe noch keinen von euren Stifte bis jetzt ausprobiert. Ich sehe natürlich, dass ihr in Deutschland sehr erfolgreich seid und die ganzen Kaufhäuser sind voller eurer Produkte Und Axel, jetzt zu Leuchtturm 1917, was siehst du dann aus der Außenperspektive als den entscheidenden Erfolgsfaktor von Leuchtturm 1917 in Europa? Was waren so die Kernfaktoren?
Ich denke mal, Sinan hat das schon einige genannt. Ich denke mal Tradition, ja, und auch sicherlich etwas Edles zu haben, in der Hand zu haben, ja, etwas Hochwertiges. Weil es geht ja darum, wenn man über Notizbücher zum Beispiel spricht, das sind ja sehr, sehr oft Werbegeschenke. Und Notizbücher kriegt man eigentlich fast überall. Ja, aber wie macht man dann den Unterschied? Ja, wie stellt man sich selber dar? Ich glaube, das ist so, als ob man ein Hemd trägt oder eine besondere Uhr hat. So hat man eben auch ein hochwertiges Notizbuch dabei oder eben ein Leuchtturmfüller oder ein Pelikanfüller oder ein Mont Blanc. Ja, das ist ganz einfach. Das sind einfach Sachen, glaube ich, die auf der einen Seite dem Kunden einen Wohlfühleffekt geben, nach dem Motto, das ist gute Qualität oder das habe ich mir verdient, ja, oder ich fühle mich damit eigentlich wohl, ja, oder das Leuchtturmbuch ist sehr, sehr gut aufgebaut, ich kenne mich damit aus, ja, hat einen sehr, sehr guten Aufbau und so weiter als Notizbuch, ja, und natürlich, weil man in gewisser Weise auch nach außen zeigen will, dass man wirklich auf bestimmte Sachen Wert legt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Leuchtturm jetzt ein Luxusartikel ist, das meine ich damit nicht. Aber ganz einfach, dass man nach außen darstellt, okay, man ist jemand, der wirklich auf gewisse Sachen Wert legt und auch auf das Äußere Wert legt und auch auf Werte Wert legt. Das denke ich mal, würde man mit Leuchtturm in Deutschland verbinden. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch immer wieder ein Challenge, weil man muss natürlich verstehen, und darüber wird der Sinan sicherlich reden, dass die Zielgruppe in China komplett anders ist, ja, und dass andere Faktoren vielleicht eine Zielgruppe hier motivieren.
Ja, Sinan, Axel hat schon dich erwähnt, wie sind die chinesischen Kunden anders im Vergleich zu Deutschen?
Oh, das ist eine gute Frage. Die sind komplett anders, ne? Von Deutschland, eben weil erstens Leuchtturm 1917 ist schon, sagen wir, der ganz große Schreibwarenmarke in Deutschland. Ne? Da kennen schon ganz viele Leute von dieser Marke. Und in China wachsen wir noch. Ne? Aber unsere Consumers, die sind zwischen 52 und 53 und die sind mehr in dieses Lifestyle Product Ranges und die machen ein bisschen, die sind mehr ein bisschen emotional, ne? Und die machen ganz viel Storytelling Marketing, wo in Deutschland das ist von meiner Sicht, weil die kennen schon die Marke, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Das ist Leuchtturm 1917. Wir haben Farben von ganz helles zu ganz dunkel. Ne? Und du kannst dich eine Farbe aussuchen und dann ihren Namen da drauf prägen. Aber dann hier in China muss man dann erklären, wieso kaufst du ein Leuchtturm 1917 Produkt, wenn das 10-mal der Preis ist von ein normales, billiges Produkt, wo du das überall kaufen kannst. Ja? Und da mussten wir dann ein bisschen mehr mit Storytelling investieren, ne? Und mit lokalen Künstlern oder KOLs, das hat auch Axel vorher gesagt, so zu arbeiten und unsere Geschichte durch die zu KOLs ins unserer Marke und Consumers reinzugehen.
Ja, also das im Grunde genommen ist ja ein kompletter anderer Markt, wenn der Kunde sich ganz anders verhält. Dann Axel, du hast ja auch einige amerikanische Kunden beraten und auch sie müssen vielleicht auch anders umstellen, wenn sie aus USA in den chinesischen Markt reingehen wollen. Wie ist das so in der Bewertung von dem Marketing- und Markenverständnis im Vergleich amerikanische Firmen, deutsche Traditionsmarke, wie beispielsweise Leuchtturm 1917, das ist nur als Beispiel, oder ein chinesisches Unternehmen. Wie sind die Marketingverständnisse so, wenn man mit die miteinander vergleichen, diese drei, sagen wir, wirtschaftliche Kulturkreise?
Ja, ich würde mal sagen, da muss man erstmal zugrunde legen, was ist hier in China wichtig. Ja, und dann muss man sehen, als zweites, welcher andere Kulturkreis da den meisten Overlap hat mit China. Ja, weil wir reden ja hier vorwiegend um Marketing und Verkauf hier in China. Ich würde mal sagen, wenn ich das mal in drei Worten zusammenfassen kann, was China ausmacht, ja, dann ist das digital, Tempo und Community. Ja. Und das sind natürlich Sachen, wo ich persönlich immer den Eindruck habe, dass gerade deutsche Unternehmen dort ins Hintertreffen geraten. Ja. Digital muss man ganz einfach verstehen, hier ist alles online. Ja. Und hier ist nicht nur alles am Computer, sondern hier ist alles am Telefon sozusagen. Ja. Also nicht nur online, sondern mobile online. Ja, was ja nochmal ein anderes Format ist, weil wenn man zum Beispiel eine Message rüberbringen möchte, dann muss diese Message, die kann ja auf dem großen Bildschirm, kann die ja sehr detailliert sein, aber wenn die auf einem kleinen Bildschirm ist, wie auf dem Mobiltelefon, dann muss sie natürlich sehr, sehr fokussiert sein, weil die Leute scrollen ganz einfach durch. Ja. Und das Zweite ist natürlich, in China ist alles on demand. Ja, also hier gibt es wenig Planung. Wie viel Ware muss ich dann nach dann und dann vorbereiten oder wie viel Verkauf will ich dann und dann machen und so weiter. Das gibt es natürlich grundsätzlich schon, aber hier ist alles sehr, sehr opportunistisch. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, wird Ware ruckzuck verkauft und dann muss Ware auch sofort da sein. Ja, wenn ich mal ein Beispiel geben darf, so ein Shirt, wie ich das jetzt hier anhabe, das kann vom Design bis es beim Kunden ist, also Design, Produktion, Shop, Lieferung bis beim Kunden ist maximal 3 Wochen. Ja, also das sind Geschwindigkeiten, die einfach unglaublich sind. Also wenn jetzt hier jemand zum Beispiel ein Livestream plant, dann wird er höchstwahrscheinlich 14 Tage vorher geplant. Dann muss die Ware zusammengestellt werden, produziert werden, zusammengestellt werden, Lager voll und dann geht schon die Post ab. Ja, für T-Shirts sind das sogar nur 7 Tage. Ja. Und also das zum Speed. Und was bedeutet Community? Community heißt, dass hier natürlich Social E-Commerce sehr, sehr dominant ist. Das heißt, es gibt hier viel mit KOLs, das sind ja Influencer, die nicht ein Individuum beeinflussen, sondern die eine Gruppe beeinflussen. Ja. Es gibt hier viele Gruppendeals zum Beispiel. Gerade wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Pinduoduo gehe, was eine sehr, sehr wichtige Plattform ist. Vielleicht können wir darüber später nochmal kurz reden. Dort gibt es viel über den Gruppeneinkauf. Warum mag ich zum Beispiel Pinduoduo? Weil ich kann auf Pinduoduo sehen, was meine Freunde einkaufen. Oder Pinduoduo weiß, was für Produkte ich kaufe. Zum Beispiel, ich kaufe immer das gleiche Katzenfutter. Und dann kann ich zum Beispiel sehen, wer das noch kauft und kann darüber einen besseren Deal bekommen. Ja. Und dann gibt es hier in China natürlich auch das nennt man UGC, diesen User-Generated Content. Ja, was ja eigentlich auch ein Community-Content ist. Ja, also hier gibt es sehr, sehr viel emotionales Storytelling, eigentlich sehr, sehr viel Loyalität und generiert Verkauf. Und ja, und da sind eigentlich amerikanische Marken stärker unterwegs als deutsche Marken, weil deutsche Marken sich sehr, sehr stark aufs Produkt fokussieren und amerikanische Marken, dadurch, dass sie natürlich Marketing auch erfunden haben, sehr, sehr stark die Emotionen ansprechen können, wie zum Beispiel Nike. Ja.
Ja, Zeno, ihr habt ja auch B2B-Geschäft, ne? Also ihr habt ja nicht nur die B2C-Geschäft, die normale
Ja.
Consumer kaufen eure Notizbücher einzeln. Ihr habt auch B2B-Geschäfte. Wo siehst du die größten Unterschiede in der Marketing-Herangehensweise in China für diese beiden Bereiche?
In China oder so sagen wir überall, wir haben B2C, B2B und dann Corporate Gifting. Na? So B2B, das ist wirklich, wo wir direkt mit unser Consumers reden, ne? Und wo wir müssen nochmal so mit Storytelling und Marketing und so einmal mit die reden, wo wir dann mit Livestreaming reingeht. Mit B2B, die müssen uns vertrauen, eben weil unsere Produkte liegen in den Shop. Ne? So in Shanghai, ein Shop ist City Super, ne? Und in Beijing, das ist Page One. Und die müssen uns vertrauen, dass wenn wir neue Produkte haben, dass wir an die das schicken oder wenn die, sagen wir, so ein paar Points oder Comments haben, dass wir dann mit unseren Ohren da sind und die einmal zu sagen, okay, so geht das nicht, so geht das. So, das ist ganz viel mit Communication zu tun. Und dann mit Corporate Gifting, das ist dann so zum Beispiel, wenn Nike oder Vee Coffee oder China Club hier ein Geschenk für ihre Kunden, ne, als so ein kleines Giftbox oder so ein Set, dann können wir so planen, dass unsere Produkte mit die andere Markenlogo auf den Cover ist oder auch in unseren Notizbücher sein. Und das ist, wo wir, wenn wir mit anderen Marken arbeiten, das hilft uns ganz gut, einen so Markenpräsenz zu kriegen. Ne? Weil wenn so ein ganz großes Marke, so wie Chanel, wir haben mit die wann war das nochmal? Vor zwei, drei Jahren, wir hatten so ein Corporate Gifting mit die und das war schon toll, weil cool, wir können jetzt Chanel den Logo auf unser Buch haben, das ist schon cool. Ne? Ja. Und oder in Europa für den Fußball der Champions League, wir hatten auch mit die gearbeitet, und das war like, oh, okay.
Ja, auch gut.
Ich wollte auch mit China hier so ein Shanghai Edition zu machen, ne, wo den Shanghai Tower auf unser Buch geprägt ist und dann irgendwas mit die Shanghai Metro Karte in dem Buch haben. Ja. Anyways, ja, so B2C ist unser größter Market und wo wir dann Online-Shops haben, auf Taobao, Xiaohongshu, ne, Little Red Book. Und da ist so direct communication mit unser B2C Consumers und dann B2B, das ist dann, wo die Produkte gehen zu dem Shop und dann müssen das alles dann machen.
Ne. Das klingt ja etwas anders, ne? B2C-Geschäfte wie mit B2B-Gala, mit dem Corporate Gift oder diese B2B-Modell mit den Shops, das scheint ja ganz andere Marktangang zu sein. Frage an Axel, warum ist es für einen deutschen B2B-Mittelstand, der vielleicht Zulieferer oder Industrieproduzent ist, absolut entscheidend, die Funktionsweise von B2C-Marketing in China auch zu verstehen, um sein eigenes Geschäft dort aufzubauen?
Ja, das ist ein großer Punkt. Ich denke mal, der offensichtlichste Punkt, ja, wenn ich mal mit dem offensichtlichsten anfangen kann, bevor ich auf die anderen eingehe, ist sicherlich, weil man ganz einfach nur vom B2C verstehen kann, wo der Markt hingeht. Ja. Wenn ich im B2B unterwegs bin, dann verkaufe ich ja meine Produkte an einen Wiederverkäufer. Ja. Und der Wiederverkäufer setzt sie dann ein, baut sie ein, in, sei es ein Fahrzeug, oder der Wiederverkäufer verkauft sie dann auch wieder weiter. Ja. Oder der Wiederverkäufer gibt sie an Leute weiter, die das dann eben nutzen, sei es zum Beispiel eine Baumaschine. Ja, im B2B, jemand verkauft was, das wird in die Baumaschine eingebaut oder eine Baumaschine wird verkauft. Alles wird ja irgendwann mal von irgendjemandem genutzt. Ja. Und der Endnutzer, wenn ich nicht verstehe, was die Bedürfnisse des Endnutzers sind, was diesen Endnutzer bewegt, die Ware zu kaufen oder die Dienstleistung zu nutzen, dann verstehe ich auch nicht, wie ich mein B2B-Geschäft aufbauen muss. Ja? Mhm. Ich muss das ja immer vom Ende her sehen und nicht vom Anfang sehen. Was der Ingenieur sich da ausdenkt und was der Ingenieur projizieren will, das muss ja noch lange nicht heißen, dass der Verkäufer das auch verkaufen kann. Ja? Mhm. Oder was der Designer designt, weil es in seinem Kopf ihm so vorgeht, weil das ihm hübsch ist oder so, das muss ja noch lange nicht heißen, dass das auch wirklich den Nutzer nachher anspricht. Ja? Also das sehe ich erstmal so als Hauptpunkt, warum B2B-Geschäft auch B2C verstehen muss. Ja? Ja. Und ein anderer Punkt ist natürlich, die Grenzen zwischen B2C und B2B, so wie ich das eben gerade genannt habe, sind natürlich nicht starr, die sind natürlich schwimmend. Ja? Und das sehe ich immer als Riesenproblem an. In Deutschland, glaube ich, der typische GM, das ist ein Ingenieur, ja, ich meine, ich habe selber mal Ingenieurswesen studiert, aber das ist ein Ingenieur und der hat eben technisches Verständnis und das muss aber für den Erfolg der Unternehmung im Endeffekt gar keine so große Rolle spielen, weil wenn das Produkt im Ende nicht in den Markt gebracht werden kann, an den Kunden gebracht werden kann, sei es ein B2B oder ein B2C-Kunde, ist ja egal, dann ist das ganze technische Verständnis auch nicht relevant. Ja? Mhm. Und also das Wichtigste ist wirklich, der Endverbraucher treibt den Trend und den muss man einfach verstehen. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja? Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, die man vom B2C lernen kann. Das ist zum Beispiel die Arbeit mit Influencern. Ja? Auch B2B-Geschäfte sollten mit Influencern arbeiten. Ja. Auch B2B-Geschäfte sollten ein Brand-Image haben, das Qualitäten zum Beispiel darstellen kann. Ja? Warum dieses Produkt, warum diese Marke, warum diese Dienstleistung? Ja? Das muss ja auch irgendwo weitergegeben werden. Das muss ja auch irgendwo kommuniziert werden. Ja? Also da geht es viel um den Content und da geht es auch viel über das Medium, über das man kommuniziert. Und dann gibt es natürlich auch, was man vom B2C lernen kann, dass man auch im Omnichannel unterwegs ist, dass man eben nicht nur seine Verkaufsteams hat, also seinen Außendienst, den klassischen Außendienst, der draußen unterwegs ist und dann an die Großkunden rangeht und da versucht, irgendwelche Deals zu machen, sondern dass man da ganz einfach wie im B2C rangeht und dort eben auch ein Multichannel hat. Ja? Klar ist der Außendienst wichtig, weil das ist natürlich der personalisierte Verkauf, aber es gibt auch viele B2B-Plattformen, über die man verkaufen kann, ja, oder B2B-Plattformen, über die man seine Marke und seine Produkte auch präsentieren kann. Ein anderer Punkt, wenn ich da nochmal darauf eingehen kann, nur über den Endconsumer, ja, versteht man da natürlich auch, was ist kulturell relevant. Das ist zum Beispiel, was wir jetzt gerade mit Leuchtturm 1917 ein bisschen angesprochen haben, dass es Unterschiede gibt zwischen Deutschland und zwischen China. Ja? Mhm. Und was kulturell relevant ist, das weiß der Markt. Und der Markt ist immer der Consumer. Ja. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Punkt, Regulatorien, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Regulatorien ist auch viel, wo B2C und B2B sich überschneiden, ja? Wo man wirklich nicht ganz eindeutig diese Grenze ziehen kann. Ja? Mhm. Loyalität zur Marke aufzubauen, da kann man auch sehr, sehr viel aus dem B2C-Bereich lernen. Eben nicht nur über seinen Außendienst und na nun komm, wir machen das doch jetzt schon 30 Jahre und jetzt kauft doch mal 2 oder 3 Container oder so. So funktionieren Geschäfte heutzutage nicht mehr. Ganz einfach, weil es gibt ein Überangebot an Waren und es gibt ein Überangebot an Firmen und ein Überangebot an Dienstleistungen. Und da muss man sich ganz einfach auch wieder neu erfinden und auch anders hervorheben und nicht sagen, okay, ich bin hier der einzige Platzhirsch. Ich glaube, diesen Platzhirsch, diese Idee, ich bin hier der Hidden Champion und Ich glaube, das wird immer weniger. Ja, ich will nicht abstreiten, dass es sowas noch gibt, aber es wird immer weniger und immer weniger. Und ganz einfach, weil die Innovation extrem stark ist. Und gerade der chinesische Markt ist nicht nur ein sehr innovativer Markt, sondern auch ein Markt, der sehr, sehr schnell auf Trends reagiert und auch sehr, sehr schnell Sachen übernimmt. Ja.
Und deswegen muss man ja sehr schnell anpassen.
Genau.
Zenon, was habt ihr Leuchtturm 1917 bei eurem Markteintritt in China, wie habt ihr euch positioniert? Weil Axel hat ja vorhin sehr viele Umsetzungen oder Umsetzungswege gesprochen, aber es startet ja auch gleich mit einer smarten Positionierung, deutlich alles einfacher. Und wie habt ihr euch positioniert damals und welche Anpassungen bezüglich der Positionierung der Marke habt ihr im Laufe der Zeit bewusst vorgenommen?
Wir sind in China, sagen wir, Luxury, eine Luxury-Schreibware, Entschuldigung.
Mhm.
Wir sind nicht so, wir sind nicht wie Montblanc, wo ein Buch oder ein Stift tausende Renminbi kostet.
Ja.
Aber wir sind auch nicht wie M&G, das ist auch eine chinesische Marke, wo ein Buch und Stift 10 Renminbi kostet. Ne? Wir sind ganz in die Mitte. Ne?
Mhm.
Ja, für ein, sagen wir, für eine normale chinesische Person würden wir sehen, ach, okay, das ist teuer, aber ich liebe Schreiben und ich liebe Denken und ich liebe ein Buch und ein Stift zu benutzen. Dann will ich ein besseres Qualität benutzen. Oder wenn ich das nicht benutze und das auf den Tisch legt oder in mein Buchbox reinpacke, dann sieht das auch ganz schön aus.
Mhm.
Ne? Ne? So, wir sind dann in dieser Area von Lifestyle. Wir möchten mit Menschen so Lifestyle und Fashion benutzt, wo wir dann auch so reingehen kann. Wenn das auch so mit chinesisches Tradition, so ein Beispiel ist chinesisches Neujahr. Ne?
Mhm.
Wir möchten mit lokalen Künstlern arbeiten, dass dann wir kann die chinesische Geschichte mit ein europäisches, deutsches Produkt zu die Marke erzählen.
Mhm.
Ja. So ein Beispiel. Nächstes kommenden Jahr ist das Jahr der Pferd. Ne? Und wir haben mit ein chinesisches, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Porcelain. Ne? Dieses, das ist so ein Teil.
Ein Künstler oder der?
Ja, Porcelain, das ist Chinese Porcelain. Die haben das immer mit Teebecher gemacht. Dieses weißes.
Sie haben mit Teebecher. Achso, Porzellanbemalung oder?
Porzellan. Entschuldigung.
Ja, alles klar.
Und das ist alles mit der Hand gemacht, ne? So dass und auch mit Gold gemalt, ne? Und da können wir unser Motto mit Denken mit der Hand und dieses chinesische Kultur mit unser Lifestyle Consumers alles so einander bringen, zusammenbringen.
Zusammenbringen, ja.
Ja, und das ist,
Verstehe. Ja. Und du hast ja schon ein paar Merkmale oder beziehungsweise Inhalte von Positionierung genannt. Axel, zur Marktpositionierung, welche Elemente sind so grundsätzlich für Marktpositionierung eigentlich auch noch ausschlaggebend oder was ist besonders im chinesischen Kontext wichtig?
Mhm. Ja, einige Sachen haben wir wirklich schon angesprochen. Im Westen geht es viel um Produkt oder Funktionalität. Ja, und hier ist es doch alles emotionaler. Ja, und hier in China zum Beispiel geht auch sehr, sehr viel übers Face, über Social Status, ja, sozialen Status. Das hatte der Xenon ja auch angesprochen, wie zum Beispiel deren Marke positioniert ist. Also ich bin jetzt hier kein Mont Blanc, ich bin aber auch kein Local Product. Ja. Das hat natürlich viel mit sozialem Status zu tun. Es geht ja auch um Trends, es geht ja auch um Community. Ja, und dadurch, dass die Wirtschaft hier natürlich wirklich super, super digital ist. Ja, ich meine, wir drei wissen das. Man kann ja in China, wenn man sein Telefon zu Hause lässt, dann kommt man ja eigentlich nicht mal bis zur nächsten U-Bahn-Station. Ja.
Nirgendwo.
Das ist ja so. Und das sind zwar Trends, die sich jetzt in Deutschland und so weiter auch langsam durchsetzen, aber hier in China ist das eben schon seit 5 oder 6 oder 7 Jahren so. Ja. Und da muss man natürlich
Weil ich bin.
verstehen.
Ja. Sorry, ich wollte nur sagen, ich finde das manchmal ein bisschen scary, dass so ein KOL dann kann irgendwas ganz Kleines sagen über deine Marke, gut oder nicht gut, und dann ist deine Marke auch ein bisschen shaky, ne? Manchmal ist das so
Ja,
in
man muss
China.
eben verstehen, wie man die nutzt. Ja, das ist eben
Ja.
wichtig. Und wenn man die vernünftig brieft und den nicht einfach erzählen lässt, was sie erzählen wollen, sondern wenn man bezahlt die ja. Und darum sollen die erzählen, was sie erzählen sollen. Ja, also das sehe ich immer so als Fehler im eigenen Team an. Und da kann ich auch sagen, da hatten wir damals bei Asam Beauty, Entschuldigung, hatten wir das damals auch so, dass wir auch mit KOLs wie Li Jiaxi, wenn die vernünftig gebrieft waren, dann haben die wirklich 6, 7 Minuten über das Produkt gesprochen und haben wirklich sehr, 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 sehr überdurchschnittliche Umsätze erzielt. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, nochmal zurück auf die Frage von Xiaolong. Man muss natürlich auch verstehen, dass Marken hier auch anders wahrgenommen werden. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt mal Apple sehe oder wenn ich jetzt zum Beispiel Starbucks sehe, ja? Das sind hier natürlich mehr, die werden hier natürlich mehr als Premium-Marke wahrgenommen, als sie vielleicht in den USA oder in Deutschland wahrgenommen werden. Ja? Das sind natürlich sowas wie Symbole des Westens, mehr oder weniger, ja. Sei es positiv oder sei es negativ. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass das für Starbucks im Moment nach hinten losgeht, weil Starbucks soll ja in China verkauft werden. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es für über 20 Jahre lang den Erfolg von Starbucks in China gesichert hat. Als ich zum Beispiel 2002 hergekommen bin, ich dachte, Starbucks ist verrückt. Ich konnte mir nie vorstellen, wie man als Kaffeemarke ein Land, das seit 5000 Jahren Tee trinkt, wie man das zur Kaffeenation transformieren möchte. Aber Starbucks hat es geschafft. Ja. Und das sind natürlich wirklich interessante Sachen. Und man muss natürlich immer verstehen, wer bin ich in meinem Heimatland und wie werde ich hier wahrgenommen und wo möchte ich hier eigentlich hin mit meiner Marke? Wo ist hier mein Zielkunde? Ja, und wie tickt der und wie wird der angesprochen? Und ich
Da
denke
sprichst du
mal.
aber über sehr interessante Punkt. Darf ich nochmal zwischenfragen, weil
Ja.
Starbucks, das ist eine amerikanische Marke. USA hat allein
Ja.
schon durch die Wirtschaftsmacht von dem Land in der Welt, hat in China eine andere Gewichtung als ein anderes europäisches Land. Das zum einen. Zum zweiten, Starbucks als solche war schon vor China Eintritt, Markteintritt in China, schon ein relativ großer Konzern mit relativ viel Power dahinter. Jetzt, wenn wir jetzt unsere Zielgruppe nehmen, mittelständische deutsche, sagen wir mal B2B oder B2C, sei es hingestellt, deutsche Unternehmen, die nach China kommen und sagen wir, die Marke Bekanntheit ist es natürlich nicht vergleichbar wie beispielsweise USA und jetzt Starbucks. Und auch die Investitionspower ist auch nicht so groß, um die Marke bekannt zu machen in der Breite. Und du kann man das aber geschickt machen? Du hast ja
Lass mich
vorhin KOL gesprochen, ne? Und
da
ist
ein
es
paar Punkte zu erklären, ja.
ja, bitte.
Genau.
Lass mich noch kurz noch mal diese Frage zu Ende formulieren. Meine Frage ist, ist es dein KOL-Marketing ein gutes Instrument, zum Beispiel das Ersehnung als westliche Manager für Leuchtturm 1917 sehr aktiv in verschiedenen Social-Kanäle sind, quasi so, solche Maßnahme ein ganz guter Weg ist, um diese Marke bekannt zu machen. Das ist aber nicht mehr so diese Traditionswert von Leuchtturm 1917, das hat mehr mit Seno als KOL zu tun. Ne?
Ja, das sind eigentlich schon zwei Fragen. Lass mich ganz kurz auf KOL eingehen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor Covid, da gab es eine französische Firma, die auf LinkedIn ganz, eine Kosmetikfirma, die auf LinkedIn ganz stark gepostet hat, wir haben es geschafft, Wear als unseren Brand Ambassador zu haben. Also die haben wirklich zwei, dreimal die Woche gepostet, dass Wea deren Brand Ambassador ist. Und jetzt sagt Wea, wird vielen Zuhörern nichts sagen, aber vor Li Jiaxi, also vor dem Lipstick Guy, ja, den ja höchstwahrscheinlich viele kennen, gab es Wea, ja, eine Frau, auch mittlerweile, denke ich mal, sehr, sehr, sehr wohlhabend geworden. Die gibt es auch immer noch, aber sie ist jetzt mehr im Hintergrund. Sie hat jetzt eben ihre QL-Firma. Die musste dann eben wegen steuerrechtlichen Gründen musste sich zurückziehen aus dem aktiven Geschäft. Und da habe ich mich damals immer gefragt, wie kann eine Firma, Entschuldigung, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber wir haben die Firma auch nicht genannt oder die Marke nicht genannt, wie kann eine Firma so dumm sein und sagen, ein Influencer ist deren Brand Ambassador. Das ist wirklich Dummheit, wie man sie, also es ist wirklich schon, könnte man höchstwahrscheinlich schon eine Harvard-Analyse daraus machen, über so viel Beschränktheit. Weil was man natürlich über einen Influencer verstehen muss, ist, dass der immer versucht, die Ware zum niedrigstmöglichen Preis einer so breiten wie möglichen Kundenschicht zukommen zu lassen. Das ist ganz einfach das Influencer-Modell hier in China, ja, das KOL-Modell, ja, dass sie immer versuchen, den niedrigsten Preis zu bekommen für ein gewisses Produkt und das dann an so viele wie möglich ihrer Followers verkaufen wollen. Und wenn ich ein KOL sehe als ein Marketing-Modul, ja, wenn ich ganz einfach sehe, ich gebe mal ein anderes Beispiel hier raus. Als ich für eine chinesische Firma gearbeitet habe, haben wir innerhalb einer Stunde 70.000 Polo-Shirts verkauft. Ja, das ist nicht viel in China, aber für Europa ist das schon eine Nummer.
Menge.
Und man kann das jetzt natürlich in zwei Sachen sehen. Man kann natürlich sagen, ich habe 70.000 Polo-Shirts verkauft, habe den und den Umsatz gemacht und vielleicht sogar Verlust gemacht, weil ich habe die über ein QL verkauft und ich musste die natürlich über einen Preis verkaufen. Das ist natürlich die eine Story. Die andere Story, wie ich QL verstehe, ist allerdings, ich habe mein Produkt innerhalb von einer Stunde an über 50.000 Kunden gegeben, ja, weil einige haben zwei gekauft. Darum sage ich nicht 70.000 Kunden, sondern sage 50.000 Kunden. Ja, an über 50.000 Kunden gegeben. Ich habe in einer Stunde 50.000 Kunden erreicht mit meinem Produkt und habe höchstwahrscheinlich einen Wiederverkauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shop aufmache und ich habe einen Shop in einer tollen Location, einen Offline-Shop, dann habe ich vielleicht in einer super Location laufen da vielleicht am Tag 100.000 Leute vorbei. Von den 100.000 Leuten, jetzt mache ich mal eine Milchmädchenrechnung, bleiben 10% am Schaufenster stehen. Ja, das sind 10.000 Leute. Von den 10.000 Leuten gehen vielleicht 10% in den Shop rein. Das sind 1.000 Leute pro Tag. Von den 1.000 Leuten, das weiß jeder, der in der Industrie ist, kaufen 8% ein. Ja, das ist die durchschnittliche Rate von den Leuten, die einkaufen. So, das sind 80 Leute, die einkaufen pro Tag. Ja. Innerhalb von, was ist die Shop, die Ladenöffnungszeit ist höchstwahrscheinlich 12 Stunden, so in dem Dreh. Ja? Und das, also wenn man QL so versteht, Influencer Marketing so versteht, dann ist das natürlich eine wirklich sehr, sehr gute Sache. Aber man darf es nicht als Verkaufsmodul sehen, sondern man muss es als Marketingmodul sehen. Und darum würde ich niemandem raten, jetzt permanent QL-Sales zu machen. Ja? Aber also das über KOL, aber zurück zur Frage KMUs, ja. Ich denke mal, das ist ein weiteres Feld. Da haben wir natürlich KOL und KOC. KOC, das sind die Key Opinion Customers. Ja, das sind Leute, die eben sagen, ich nutze dieses Produkt und ich nutze dieses Produkt jeden Tag und vorher war meine Haut so und jetzt ist die so. Oder vorher war mein Arm so und jetzt ist der so. Ja, also die wirklich mehr aus ihren eigenen Erfahrungen rausreden, anstatt simpel zu versuchen, das Produkt zu verkaufen. Und diese KOCs sind nicht teuer. Ja, die kann man oftmals kriegt man gute KOCs für wenig Geld mit Geschenken, ja, indem sie eben frei die Produkte nutzen können, kriegt man schon relativ gute KOCs für seine Firma, für seine Marke unter Vertrag. Ja. Und dann gibt es natürlich noch emotionales Storytelling, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ja, was ein KOC oder ein KOL machen kann, was aber auch die Webpage machen kann, ja, und was auch das eigene Team machen muss. Und ich glaube, da kann Zenon ja später noch mal kurz drauf eingehen, weil er ist ja sein eigener KOL oder der KOL seine eigene Marke. Dann gibt es natürlich noch die Lokalisierung. Man muss natürlich diese Message, so dass die emotional relevant wird, muss man die Message natürlich anpassen für den lokalen Markt. Ja, also eine kulturelle Anpassung ist extrem wichtig. Nicht nur das Produkt kulturell anpassen, sondern auch die Brand Message, ja, und die Marketing Message kulturell anpassen. Ja, dann gibt's natürlich noch die Nutzung der digitalen Plattform, ja, wo man nicht zurückschrecken darf. Xiaolong, wir selber haben mit einem Mittelständler hier in Shanghai gesprochen, die dort einsteigen und die zum Beispiel WeChat nutzen. Ja, ich denke mal, das ist ein guter Anfang. Man muss natürlich verstehen, dass WeChat ein geschlossenes System ist, kein offenes System. Das heißt, ich kann keine Neukunden rekrutieren über WeChat. Ich kann nur Kunden, die ich bereits habe oder Kontakte, die ich bereits habe, auf meinen WeChat draufbringen. Ja, also da gibt es gewisse Unterschiede, aber das ist schon mal ein erster sehr, sehr guter Einstieg in die digitale Plattform, ja. Und dann gibt es natürlich noch KI-Personalisierung, ja, wie ich zum Beispiel meine Conversion Rate steigern kann und so weiter, indem ich eben Echtzeitempfehlungen für spezielle Zielgruppen ausgebe, ja. Indem ich eben weggehe von diesem typischen KOL oder KOC-Modell, sondern wirklich zu gewissen Zeiten in gewissen Kanälen ganz gewisse Ansprachen habe und eben die mehr auf KI-Basis funktionieren, anstatt auf diesen großen KOL-Events. Ja.
Apropos KOL, Zenon, du hast ja auch Livestream und du bist auch sehr oft selber auf Messe bist du sehr aktiv. Was ist für dich als Erfahrung, ihr nennt euch wahrscheinlich, also du nennst dich wahrscheinlich selber nicht als KOL, aber für mich, das ist ja schon sehr ähnlich wie ein KOL agierend bist du da. Was ist so deine eigene Bewertung dieser Tätigkeit aus der Aktionen? Ist es so ein guter Weg, um eure Marke zu verbreiten? Und was muss man aufpassen?
Erstens, ich glaube, meine Kollegen würden sagen, ich bin ein KOL, weil die waren erst ganz froh, wenn, sagen wir, ein Europäer für ein europäisches Marke in China Livestreaming zu machen. Die waren schon ganz froh. Ne? Aber ich bin nicht, wenn ich livestreame, ich bin nicht dieses typische Livestream-Mensch, wo ihr wahrscheinlich auch auf TikTok oder Xiaohongshu schon gesehen habt, wo die reden ganz schnell, die zeigen Produkte für 5 Sekunden und dann auch die nächste Produkt und dann bla 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 bla. Ich mag mehr mit meine Viewers und Watchers so ein bisschen Dialog zu haben. Ja. Ich will wissen, was die Marken über unsere Marke und was die Nicht-Marken über unsere Marke, weil dann können wir lernen. Ne? Und auch in den Livestream, ich mache immer so, sagen wir, wir haben ein Produkt, es heißt Some Lines a Day. Ne? Das ist so ein 5-Jahres Kalenderbuch. Und ich sage immer zu unser Viewers, dass dieses Produkt ist ganz gut für neue Mutter, weil dann kannst du dieses Produkt für 5 Jahre benutzen und jedes Tag irgendwas über dein Kind zu erzählen. Oder oder in den Future dein Kind dieses Buch zu benutzen, und dann können die ein bisschen lernen, wie man zu schreiben. Aber da war auch ein ganz interessantes Moment. Wir waren bei den Interior Lifestyle Exhibition hier in Shanghai. Und ich will sagen, ich glaube, 90% oder 95% von die Ständer, alle waren auf Livestream. Alle, komplett. Mhm. Und das war, ich wusste schon, dass das passiert, aber das war schon like auch ein Wow- oder Aha-Moment, ne? Wo ich
eigentlich macht das keinen Sinn, ne? Man geht auf Messe, aber macht nur Livestream.
Aber ich hatte einen Moment und ich war like, ja, okay, warum machen nicht jede Marke das auf einen Stand? Eben weil du kannst dann deine Live-Customers oder neue Kunden einmal die Produkte live anzeigen, ne?
Ja.
Aber dann kannst du auch das auf Livestream deine lokale Community, dieses Exhibition, da könnte auch ein Ticketpreis sein für 500 oder 1000 Renminbi und das ist schon ganz teuer. Ne? Oder wenn das frei ist, dann kannst du von Shanghai mit einer Person in Beijing oder Hongkong oder Taiwan oder Australien oder bla bla bla, ne, so kontaktieren und deine Produkte und deine Markengeschichte alles auf zweimal erzählen. Ne? So, ich finde Livestream wirklich, und ich habe das schon mit Deutschland gesagt, dass ich würde sagen, Livestream auf eine Messe in Europa, das würde schon cool sein.
No. Das ist also Lessons Learned aus China für Europa. Und was habt ihr jetzt in China, sagen wir mal, du als KOL einschließlich, welche Investitionen im Sinne von Zeit und Geld habt ihr in China, in welche Kanäle habt ihr am meisten investiert?
Ich würde sagen Social Media. Social Media. Und auch, ja, Social Media und unsere KOLs. Ne? Und weil die helfen uns ganz viel. Weil wir sind noch immer in dieses Rhythmus, unserer Marke hier zu wachsen. Aber wir möchten das nicht ganz schnell wachsen. Ne? Mhm. Wir möchten das langsam Step by Step, Schritt für Schritt, dass wir auch nicht so ein ganz schnelles High haben und aber dann auch ein ganz schnelles Low haben. Ne? Und unser KOLs helfen wir, wo dann, weil Axel hat auch gerade gesagt, dass wenn wir mit B2B oder B2C arbeiten, wir müssen wissen, wie man mit einem B2C-Kunde arbeitet, dann wissen wir, wie man mit einem B2B-Kunde arbeiten. Und das ist ähnlich so mit einem KOL oder einem Künstler. Edition. Ne? Wir müssen wissen, wie unser B2C-Market ist. Ne? Dann können wir wissen, okay, welcher KOL benutzen wir jetzt oder möchten zusammenarbeiten oder welcher Künstler möchten wir zusammenarbeiten. Und dann können wir das so dann investieren und die Marke wachsen. Das ist auch eine Strategie. Wir haben das noch nicht hier adaptiert, aber in Deutschland machen wir pro jeder drei Monate filmen wir einen kleinen Film mit einem Künstler oder ein Writer.
Na, Schriftsteller.
Das heißt, ja, und das heißt Writers and Thinkers. Ne? Mhm. Wir machen das, weil wir filmen eine Person in die Environment, wo die ganz gemütlich sind und arbeiten mit den Händen.
Ja.
Ne? Und ich will das auch hier adaptieren, weil erstens und bitte nicht und bitte nicht irgendwas Schlechtes denken, aber die Writers and Thinkers Videos in Deutschland, die sind alle weiße Menschen. Ne? Oder sagen wir europäische Menschen.
Ja.
Ne? Und das ist schon toll, wenn wir das hier in China benutzen, weil, ja, okay, wir sind eine deutsche Marke, wir haben eine deutsche Geschichte, aber ich will, dass dieses Konzept von Writers and Thinkers auch in unser chinesisches Markt adaptieren, wo wir dann asiatische Künstler, Tänzler, Ärzten, wir haben einen Fan, der heißt Surgeon und der ist ein Arzt, aber zu Hause ist da dann ein Künstler und der malt. Ne? So, das Arbeit ist mit die Hände, aber dann auch den Hobby ist mit die Hände. Ne? Ja. Und ich will das hier gründen und ein bisschen ein Strategy finden, wo wir dieses Konzept mit Writers and Thinkers hier für unser chinesischer Markt benutzen können. Weil das wird ein bisschen mehr relatable Storytelling sein.
Das ist eine ganz spannende Aufgabe, ne, Axel?
Ja, ich denke mal, das ist das, was Zenon gerade gesagt hat, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für die Lokalisierung. Ja. Dass man wirklich lokalisieren muss und dass man auch digitale Trends nutzen muss. Und ich finde das immer komisch. Ich bin ja sehr aktiv auf LinkedIn, ja, ist ja kein Geheimnis. Und ich finde das immer sehr, sehr eigenartig, wenn ich denn so Videos sehe von Westlern, sage ich mal, ja, weil LinkedIn ist natürlich auch eine sehr, sehr weiße Community, leider, ja, oder ja, sehr westliche Community. Und dass da, wenn ich da Videos sehe, wo sich dann buskiert wird, dass Leute Livestreaming machen und das wird dann als Ausbeutung dargestellt und dies und das. Und jetzt, anstatt mal den Anzug wegzunehmen, die Krawatte abzunehmen, die Manschettenknöpfe wegzunehmen, die Ärmel mal hochzukrempeln, um mal anzupacken. Ja, weil Livestreaming zum Beispiel vor Covid und wenn man in kleinere Städte geht, das ist hochinteressant. Ja, und da muss man gar nicht weit fahren. Da kann man nach Changshu zum Beispiel fahren, was ja 100 Kilometer oder 80 Kilometer von Shanghai weg ist, oder nach Taizang. Man kann in vielen mittelständischen und kleinen chinesischen Unternehmen sehen, dass auch im Büro des Chefs, ja, des General Managers, des CEOs, des Eigentümers, der hat die Einrichtung, das heißt diese runde Lampe und die Armaturen und so weiter für seine Kamera für Livestreaming. Ja. Das heißt, wenn der Zeit hat und wenn der Lust hat, dann schaltet der sich da auch rein. Und ich kenne verschiedene lokale Marken, wo der Eigentümer der Firma auch im Livestreaming auftaucht. Jetzt natürlich nicht jeden Tag, ganz klar. Aber wenn die eigene Firma das macht in seinen eigenen Räumlichkeiten, dann taucht er da auf und dann redet der die Kunden auch direkt an. Das ist hier ganz einfach ganz normale Kultur und ganz normale Praxis, dass man als GM, als Chef sich auch mal nach vorne stellt und auch mal anpackt, anstatt alles zu versuchen, über die PPT zu regulieren, ja? Oder über endlose Meetings in irgendwelchen Meetingräumen in der 36. Etage oder irgendwie sowas. Ja. Also das ist hier eine ganz, ganz andere Hands-on-Mentalität. Und da muss ich auch wirklich sagen, da gibt es auch wirklich kaum Altersbegrenzung. Also man kann junge Unternehmer finden, die dann natürlich nochmal einen Zacken schärfer sind. Aber man kann auch Unternehmer finden, die weit über 50 sind und die sich diesen neuen Verkaufsmechanismen auch annehmen. Ja? Und zur gleichen Zeit sitzen die dann natürlich auch abends da mit ihren besten Kunden und haben dieses klassische chinesische Dinner, ja, wo dann eben diese Geschäftsbeziehungen one-to-one gepflegt werden, aber diese Leute kann man auch in ihren eigenen Livestreams sehen. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant und sehr innovativ und auch sehr, sehr mutig hier von den Unternehmern. Ich finde das überhaupt nicht negativ, ich finde das eigentlich etwas sehr, sehr Positives, was ja dann auch wieder der deutsche Gedanke ist, wo wir zurückkommen, wo eben Markus Asam auch ganz vorne steht im Verkaufskanal und seine Produkte bepreist. Oder eine Barbara Klein oder ein Joachim Käser. Ja? Die sind sich auch nicht zu schade, das zu machen. Ja, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass viele Unternehmer, kleinere Unternehmen hier eben oder deutsche Unternehmen eben sagen, okay, ich bin der GM und ich mache das nicht und ja, von jetzt ab, das ist eben die falsche Herangehensweise leider.
Mhm. Du hast ja vorher auch gesagt, Axel, China ist ja sehr, sehr digitale Gesellschaft. Und zwei weitere Elemente hast du genannt über den chinesischen Markt sind das Speed und Community. Ich bleibe bei den digital als ein Merkmal. Ich sehe durchaus eine Herausforderung, zum Beispiel bei dem Marketing. Deswegen bist du ja da, Zenon. Ja, bei der Marketingmaßnahme im chinesischen Markt ist euer Produkt ist ja sehr analog noch. Ne? Also ist im Moment noch sehr, sehr analog. Aber die Gesellschaft von China ist ja sehr digital. Wie löst du dieses Konflikt in deiner Kommunikation, Marke-Kommunikation?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich hatte auch diese Frage, wenn ich erst zurück nach Shanghai gekommen. Und das war schon ein Schock. Und Axel hat das vorher auch gesagt, wenn du von einem Haus ohne dein Handy rausgeht, dann ja, dann hast du Pech gehabt. Ne? Ist ganz einfach. The beauty of the real thing. Ne? Da ist ein dieses echtes Gefühl oder dieses Geruch von einem Buch, das ist echt. Hm. Ne? Ja, schon ein Handy, Sachen anzuschauen oder Sachen mit einem Handy zu kaufen, das ist schon ganz praktisch. Ne? Aber wenn du einen Stift in deiner Hand hast und du hast eine Idee in deinem Kopf, du kannst das viel besser erinnern, wenn du das auf ein Buch schreibst, ne? Oder malst oder Sketch oder was immer. Ne? Und das ist, was wir sagen, denk mal ran, wenn ein Designer über ein neues Produkt denkst. Der erste Stufe ist Stift, Papier, malt irgendwas. Hm. Ne? Immer dann kann dir das in 2D sehen, sagen wir. Ne? Na, und dann so ein bisschen hier malen, ein bisschen Farbe reinpacken. Okay, fertig. Und dann die nächste Stufe ist dann mit CAD und dann das alles 3D zu machen. Und dann, wenn ihr einen 3D-Drucker hast, dann perfekt. No. Ja, so unser, was wir sagen, ist, dass Ideen sind immer besser auf Papier.
Ja, das ist auch sehr löblich. Axel, ich stelle mal eine Theorie auf, ich bin gespannt, wie du dazu kommentierst. Ich stelle mal eine Theorie auf, sage, anders als bei Starbucks, wo wir gesagt haben, sie haben so eine Power, eine Nation wie China von Tee-Nation zu Kaffee-Nation zu machen, sollen deutsche Traditionsmarke, jetzt am Beispiel von Leuchtturm 1917, eher darauf konzentrieren, die digitale Kanäle zu nutzen, um die richtigen Kunden zu finden und dafür ihre Produkte zu verkaufen und nicht jetzt sozusagen zu versuchen, die Gesellschaft zu ändern, weil da fehlt einfach die Power, sondern man muss einfach sagen, wir sind einfach eine Nischenproduzent mit einer Marke, wie viele deutschen KMUler sind Hidden Champion, wir bedienen einfach einen bestimmten Markt. Aber wie finden wir den Markt in China? Der Markt ist ja so groß, wir nutzen die digitalen Kanäle. So würde ich meine eine Theorie aufstellen. Ich bin gespannt, wie du dazu siehst.
Ich gebe dir da grundsätzlich erstmal recht. China ist ja groß genug, dass man auch sich in der Nische sehr, sehr gut wohlfühlen kann. Ja? Hm. Wenn ich jetzt mal, das sind so Zahlen vom europäischen, vom Internationalen Währungsfonds. Ich glaube, China hat irgendwie, was war das, über 1 Milliarde Konsumenten, die dann eben so definiert sind, dass sie pro Tag $12 ausgeben. Ja, das sind jetzt natürlich auch Familien dabei, wo 3 Leute dabei sind oder so, ja. Und das sind jetzt natürlich keine Zahlen, wie jetzt vielleicht in den USA oder einigen europäischen Ländern, wo der Konsum ja natürlich noch höher ist. Aber die Masse ist eben schon mal da, ja. Und wenn man auch viel über China reden kann, wenn hier eins wirklich erreicht wurde, dann ist es eine starke Industrialisierung und auch, dass sehr, sehr viele Leute in die Mittelschicht gehoben wurden. Ja? Also der Markt ist absolut da. Und darum denke ich mal, kann ich mich auch mit einem Bruchteil des Marktes in meiner Nische kann ich sehr, sehr gut bestehen und sehr erfolgreich sein. Ja? Und das bringt mich dann natürlich zum Punkt, das war jetzt vielleicht nicht deine Frage, aber was hier extrem wichtig ist, das ist die Positionierung im Markt. Wer bin ich? Wer ist mein Zielkunde? Wie spreche ich meinen Zielkunden an? Wo kauft er ein? Ja, Zeno hat ja zwei Beispiele aus dem Offline zum Beispiel gebracht. Ja, was für eine Message macht dem überhaupt Tick? Ja, was ist überhaupt, wo bewegt er sich intellektuell oder emotional? Was will der überhaupt hören? Ja, wie kann ich den überhaupt erreichen? Will ich auf Douyin unterwegs sein, da muss ich den fast schon ins Gesicht springen, weil die sind ja mit ihrem Daumen, ich glaube, die geben 2 bis 3 Sekunden, bis sie dann eben weiter switchen. Ja, es gibt ja schon ja diesen Switch-Daumen. Ja, bin ich auf Weibo unterwegs, zum Beispiel habe ich natürlich mehr Zeit, meine Brand-Story zu erzählen. Es gibt jetzt auch sehr, sehr viel. WeChat ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Videokanal, Video-Channel. Das wissen vielleicht einige Leute gar nicht, wo sich Leute viel, viel mehr Zeit nehmen, die Videos zu verfolgen und sich anzuschauen und sich darüber Informationen zu holen. Ja? Und ich muss ja nicht immer gleich sagen, okay, ich bin die und die Firma. Mal als Beispiel, Leuchtturm 1917. Ja? Jetzt keine Kritik oder so. Ich muss ja nicht unbedingt sagen, und ich weiß, ihr macht das nicht, ich will das nur mal exemplarisch darstellen, ich bin Leuchtturm 1917. Ja, das muss ja nicht meine erste Message sein. Meine erste Message kann ja zum Beispiel sein, auf die Sachen einzugehen, die der Zenon gerade erwähnt hat. Ja, wozu brauche ich überhaupt ein Buch? Ganz einfach, wenn ich etwas niederschreibe, dann habe ich das von der Hand im Kopf, ja, also mit der Hand denken, ja, und ich habe es für mich hinterlegt und es ist auch etwas mehr Privates als eine Message, die da irgendwo in der Cloud rumhängt, ja, und es ist was mehr Persönliches. Ich kann ja auch über so eine Emotion meine Marke darstellen und mein Produkt darstellen, anstatt denen zu sagen, okay, ich bin jetzt Leuchtturm und uns gibt es schon seit 1917 und ein Buch kostet 10-mal so viel wie von der lokalen Marke, aber nur 1/10 wie vom Mont Blanc und darum kauft das jetzt. Ja, es gibt ja verschiedene Sachen, wie ich da rangehen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, da spielt immer wieder die Marktposition eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es gibt sicherlich auch Produkte, die digital nicht so gut laufen, ja, wo der Kunde ganz einfach das Bedürfnis hat, die Ware anzufassen. Zum Beispiel, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Kunden in China, die zum Beispiel eine Uhr für, jetzt mache ich mal einen Preis, für 1.000 Euro online kaufen würden. Ich glaube, das gibt es zwar, aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Aber in so einem Fall kann ich ja trotzdem online nutzen, um die emotionale Bindung zur Marke herzustellen. Und der Verkauf kann dann offline sein. Ja, also es gibt wirklich so verschiedene Sachen, wie ich da wirklich herangehen kann. Aber ich muss eben erst wissen, wer ist mein Kunde und wer bin ich und wie komme ich an diesen Kunden heran.
Ja, das eine ist ja die Herausforderung an sich im Markt und dann Leute wie Zeno oder das Team von Leuchtturm 1917 in China überlegt, wie man das Marketing in China konkret macht. Das andere ist ja als Niederlassung einer deutschen mittelständigen Firma mit Zentrale in Europa. Und wo siehst du, Zeno, in dieser Gemengelage, wo die Herausforderungen sind für solche KMU, um lokales Marketing zu machen, um besser den chinesischen Markt zu erschließen? Wo siehst du die Herausforderungen bei deutschen KMU?
Sorry, meinst du die deutsche Marketing? Kanäle.
Ja, genau. Ich meine, du bist ja ein gutes Beispiel von deutschen Klein- und mittelständischen Unternehmen in China. Hm. Man erkennt, dass der chinesische Markt anders ist. Man muss ein eigenständiges Marketing machen und ganz anders den Markt und Marketing und vielleicht Vertrieb betreiben. Wo siehst du aber hier sozusagen die Herausforderung und vielleicht auch Unterstützungsbedarf für deutsche KMU in China?
Entschuldigung, ich hab die Frage nicht verstanden. Sorry.
Ja, ja. Meine Frage zielt einfach darauf, dass für ein Unternehmen wie ein deutsches Unternehmen mit der eigenen Niederlassung in China, ne, so wie ihr seid, und du bist verantwortlich, um lokales Marketing zu machen. Wo siehst du die Herausforderung von Marketingleiter oder Geschäftsführer deutscher Tochterfirma in China, in diesem Gebiet lokales Marketing zu machen, lokaler Vertrieb zu machen?
Sorry, Xiaolong, ich habe das nicht ganz gut gehört.
Okay, also ich wiederhole die Frage nochmal.
Ja.
Für ein deutsches Unternehmen in China, alle wissen ja, dass der chinesische Markt funktioniert anders. Jetzt sagt die Zentrale, ihr Niederlassung, ihr müsst dann ein chinesisches Marketingkonzept erarbeiten. Was ist die Herausforderung für das lokale Management, um so ein chinesisches Marketingkonzept zu erstellen?
In China oder in Deutschland?
Sorry. In China.
In China. So, chinesisches Marketing-Takten in... Sorry, Xiaolong, I didn't understand the question.
Kein Problem. Ich musste mal meinem Sohn jetzt Bescheid sagen, dass dieser Teil nochmal gecuttet werden soll, weil der macht ja im Hintergrund die Schnittarbeit. Und ich formuliere die Frage anders. Wo war deine Schwierigkeit?
Niemand schon China.
Aber das müssen wir natürlich auf Deutsch formulieren. Ich frage mal andersrum, Zenon. Für ein deutsches Unternehmen ein chinesisches Marketing zu machen, was ist schwierig?
So, okay, cool. Das ist schwierig, manchmal die Marketing oder unsere deutsche Marke in ein chinesisches Setting reinzubringen. Also so zum Beispiel, die Firma ist erst in 1917 gestartet, aber Leuchtturm war erst eine Briefmarkensammlung-Firma. Ja. Und dann ist das dann langsam in Schreibwaren reingegangen. Ja. Und dieses europäisches Kultur und dieses Analog-Kultur von Europa ist manchmal, ich glaube, die Chinesen finden das schon ganz interessant, dass Europa noch ganz analog ist. Mhm. Ja. Und wir haben das Gefühl, dass unser chinesisches Markt möchten auch, wie die europäische oder wie die deutsche Consumers an die deutsches Produkt connected sein. Mhm. Ja, die möchten wieder zurück auf Analog gehen, weil ich glaube jetzt, das ist so ein bisschen ein Give and Take, weil bei uns Marketing, das ist alles Digital, Livestreaming, Xiaohongshu, WeChat, ja. Und dann, das hört sich an wie like, nee, benutze ein Analog-Produkt und nicht auf ein Digital-Produkt. Ne? So manchmal, und das passiert manchmal auch, wo unsere Consumers, die sagen das auch auf Spaß, ne? Oh, guck mal, ihr benutzt Technology für Marketing, aber das Produkt Auf das Analog.
Ja, ja, genau.
Das ist so ein bisschen so ein Camp.
Das ist schwierig, ja.
Das ist schwierig. Ne? Aber dieses Konzept von, sagen wir, unser Denken mit der Hand, da haben wir keine Schwierigkeiten mit Marketing. Das marken unser Consumers. Ne? Die finden das schon ganz toll, dass wir sowas pushen und die Produkte machen die das ganz gern. Aber als ich in Beijing war, wir waren bei der BIBF, Beijing International Book Fair. Und wir hatten ganz viele Leute an uns vorbeikamen auf unser Stand und die hatten so gesagt, oh cool, ihr habt neue Farben, neue Produkte. Fragen zu uns, wer entscheidet von diesen Farben? Ne? Und dann sagen wir, oh, das ist alles in Deutschland gemacht, wegen so Fashion. Letztes Jahr hatten wir Braun, weil in den Fashion Market Braun war ganz benutzt. Und dann sagen die Leute, ja, wir haben auch Braun letztes Jahr angehaben. Sein. Ja, cool. Aber dann sind da dann ein paar, die lieben unsere Produkte ganz doll, aber dann ist das ein bisschen zu teuer für die. Ne? Und da mussten wir dann einmal sagen, dass ja, wir haben so, ja, unser Produkt ist teuer, aber was wir machen auch ist Gift mit Purchase. Das ist, wo wir auch mit so Marketing spielen können. So, wenn ihr ein Buch, ein kleines Notizbuch kauft, das ist ein A6, dann kriegt ihr auch ein Sticker-Set oder Postkarte. Ne, irgendwas so Kleines, das ihr dann auch behalten kann. Und vielleicht ist das über die Firmengeschichte, dann haben wir das auch. Das, oh cool, das ist ganz interessant.
Also zusammengefasst gesagt, darf ich sagen, das ist im Grunde genommen die Übersetzung von der Markenkern von dem deutschen Kulturkreis in den chinesischen Kulturkreis. Das ist für dich am schwierigsten. Und die letzte Frage auch an Axel, an dich. Und was ist für dich eine wichtigste Empfehlung oder Learnings, dass du einem deutschen Mittelständler mit auf den Weg geben möchtest, der erstmal mit der chinesischen Markt oder chinesischen B2C-Markt sich beschäftigt?
Ja, ich denke mal, da gibt es verschiedene Sachen, die ich würde es gerne aufteilen in was man machen sollte und was man nicht machen sollte.
Ja, ja, okay.
Ich denke mal, ganz am Anfang steht wirklich der Local Research, ja, und die Produktanpassung. Wie ich eben vorher gesagt habe, wer bin ich in Europa oder in Deutschland? Wie ist mein Positioning hier? Wer ist mein Zielkunde in Deutschland? Wer ist mein Zielkunde hier? Und wie komme ich daran? Ja, also diese Analyse des Marktes und dadurch dann auch die Anpassung des Produktes. Das muss jetzt keine Produktmodifikation sein. Das kann jetzt zum Beispiel ein Bundle Sales sein, so wie das der Zenon gerade erklärt hat. Oder das kann sein, dass man verschiedene Key Features rausarbeitet oder Sachen, die zum Beispiel in Deutschland, ich gebe mal ein Beispiel, Kosmetik. In Deutschland wollen alle Frauen eine dunklere Hautfarbe haben. In China wollen alle Frauen eine hellere Hautfarbe haben. Ja, also das sind komplett andere, das gleiche Produkt kann ganz anderen Verkaufspunkt haben. Ja. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Market Research und gegebenenfalls Produktanpassung oder Offeranpassung. Ja. Zweite Sache würde ich sagen, Brand Seeding. Bevor ich hier überhaupt anfange zu verkaufen in China, sollte ich schon über soziale Medien mein Brand Seeding haben. Und das sollte mindestens 6 Monate vorher passieren, bestenfalls sogar 12 Monate vorher passieren, dass ich eben über KOCs langsam anfange, diese Message ja über die Marke, übers Produkt, über das Angebot in den Markt reinzubringen. Da würden sich jetzt keine KOLs anbieten, weil die verkaufen ja, sondern da würden sich zum Beispiel KOCs anbieten. Ja, also die Opinion Customers, die ja nicht verkaufen, sondern die, oder nicht vorwiegend verkaufen, sondern die eigentlich mehr über Produkte und über Waren und über Marken reden. Ja. Und dann gibt es natürlich jedes Marketing-Team in Europa oder in den USA hat natürlich auch seine eigene Marketingabteilung und seine eigene Marketingabteilung natürlich. Marketingmaterial meine ich, das natürlich auch angepasst werden kann, sprachlich oder der Seno meinte auch, da sollten dann eben mehr Asiaten drin sein, anstatt Europäer zum Beispiel. Ja, dass sowas angepasst wird und dass sowas schon lange bevor das Business überhaupt startet, in den Markt langsam, aber sicher penetriert wird. Eine dritte Sache würde ich sagen, ich würde immer mit lokalen Firmen zusammenarbeiten. Immer. Ja. Ja. Nicht aus der Angst, beschissen zu werden. Ja, das ist ja eine weit verbreitete Angst, sondern ganz einfach, die verstehen den Markt besser und die haben einfachen Access zu den Online- und Offline-Plattformen. Ja. Die wissen, worauf es ankommt. Ja. Und eine dritte und eine vierte Sache, Entschuldige, ich würde immer auf lokale Logistik setzen. Ja, mhm. Und auch immer versuchen, mit der lokalen Compliance klarzukommen. Also darüber muss ich mich informieren und mit dem muss ich eben zusammenarbeiten, weil Speed ist ja alles. Und da würde ich immer ein Cainiao oder ein SF Express, ein DHL vorziehen zum Beispiel. Mhm. Was sind Sachen, ja, wenn ich das jetzt erwähnt habe, diese Punkte, was sind Sachen, die ich nicht machen würde? Nur zum Abschluss ganz kurz vielleicht nochmal.
Gerne.
Ich würde nicht mehr direkt in den chinesischen Markt rein exportieren ohne Lokalisierung. Ganz einfach deswegen, ich mag ja vielleicht glauben, ich habe hier irgendwas Tolles. Ja, vor allen Dingen viele italienische Firmen sind so, die glauben, ja, wir sind ja die beste Marke der Welt und uns braucht ja jeder. Mhm. Ja, wenn ich Distribution mache ohne Lokalisierung, also ohne Anpassung, dann habe ich die Probleme, der Kunde hier ist immer, hat immer zu wenig von der gut verkaufenden Ware und zu viel von der schlecht verkaufenden Ware, weil hier braucht man die Produkte immer on demand und nicht 6 Monate vorher. Ein zweites Problem ist immer, dass dann die lokalen Partner immer das Problem haben, dass ihr Cashflow zu gering ist, weil sie müssen ja die Ware auf Vorrat kaufen. Das führt immer zu negativen Cashflow. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Zweites Thema, was ich machen würde. Ich würde hier nie ohne lokale Partner reingehen. Ja, es gibt ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Es gibt ja einige Marken, ich will jetzt keine nennen, aber eine sehr bekannte amerikanische Yoga-Marke, die geht hier in den Markt rein, die bauen ein großes Team auf, die haben ein schönes Office in Downtown, die stellen Top-Leute ein. Bevor die überhaupt ein Produkt verkauft haben, gehen locker 2-3 Jahre den Bach runter, wo die nur am Aufbau beschäftigt sind. Ja. Bis dahin gibt es schon 10.000 Fake-T-Shirts von deren Marke, ja, bevor die überhaupt angefangen haben. Das halte ich für komplett unsinnig. Ich würde immer mit einem lokalen Partner arbeiten und immer online first. Ja. Und natürlich, ein anderer Punkt ist, dass man versucht, die lokalen Regularien zu ignorieren. Ja, dass man zum Beispiel keinen Wert drauf legt auf den IP-Schutz. Ja, das ist zum Beispiel sehr, sehr, sehr wichtig, dass man schon am Anfang daran geht, sein IP auch wirklich zu schützen und seine Marke hier auch wirklich, dass man sich darüber im Klaren ist, was kann ich überhaupt promoten und was kann ich nicht promoten und gibt es meine Marke schon. Das ist zum Beispiel auch was, womit ich mich beschäftige. Ich helfe einer Firma dabei, ihren IP zu sichern, weil die wollten hier in den Markt rein und haben dann auf einmal festgestellt, Moment mal, mein IP gibt es ja hier schon, weil das hat sich jemand anders schon unter den Nagel gerissen. Also darüber muss man sich im Klaren sein und das muss man vorher checken, bevor man hier überhaupt an den Start geht.
Ja, wir können, glaube ich, ohne weiteres noch weitere eineinhalb Stunden reden, aber wir machen mal heute ein Zäsur. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch zusammen oder getrennt. Ich bedanke mich nochmal bei euch und wünsche euch einen schönen Abend. Viele Grüße nach Shanghai. Wir sehen uns ja hoffentlich bald zu unserem nächsten Event-Sendung. Herzlich willkommen zu unserem 29. Event in Shanghai. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Diese Folge ist präsentiert von der China Team GmbH, Ihr Partner für den Ausbau und Aufbau Ihres China-Geschäfts. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Für mehr Einblicke besuchen Sie uns auf Website china-team.de.